Herzlich willkommen heute Abend im Kepler Salon zum 13. Surprise-Abend zum Thema Letzte-Hilfe-Kurs. Ich möchte gern gleich Martin Prein vorstellen, aber zuerst nur ein paar kurze Hinweise. Wie immer, die Veranstaltungen im Kepler Salon sind alle beim freien Eintritt und dafür danken wir die Subventionsgebern von Stadt und Land, den Sponsoren und vor allem dem Unterstützungsverein der Freunde des Kepler Salon. Und wer Interesse hat, Mitglied zu werden, um den Kepler Salon zu unterstützen, wer noch nicht Mitglied ist, es liegt hinten eine Liste auf, wo man sich eintragen kann. Genau. Und auf der vorletzten Seite des aktuellen Quartalsprogramms. Ich möchte auch darauf hinweisen, die Bar ist geöffnet. Sie können sich jederzeit was zum Trinken holen. Und ja, die Bar bleibt auch nach der Veranstaltung offen, damit Gespräche so im kleinen Kreis auch weitergeführt werden. Audioaufnahmen und Video auch heute? Okay, gut. Ich sehe eine Videokamera, also Videoaufnahme und Audioaufnahme, damit Leute, die heute nicht dabei sein können, auch nachhören und nachschauen können. Das heißt, nachher bei der Diskussion ist ganz wichtig, wer was sagen möchte, eine Frage stellen, was dazu sagen möchte, bitte aufs Mikrofon warten. Selbst wenn Sie die wunderschönste Stimme haben und im Raum ohne weiteres reden können, unser Aufnahmegerät hört Sie nicht, wenn Sie nicht ins Mikrofon reden. Gut, das werde ich nachher noch einmal sagen. Ja? Gut, ich heiße Eileen Derrick. Ich darf heute Abend Gastgeberin sein. Ich bin vom Beruf Übersetzerin. Im Kepler Salon bin ich vor allem für das Deaf Café zuständig, mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Steht auch im Programm des Kepler Salon. Mein Gast möchte ich vorstellen. Er wird seinen eigenen beruflichen Werdegang genauer erläutern, selber. Ich sage nur dazu, Dr. Martin Prein ist Thanatologe. Wer das nicht kennt, wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, heißt das Worte zum Tod. Das heißt, er beschäftigt sich professionell, wissenschaftlich auf allen Ebenen mit Tod und Sterben. Und deswegen geht es heute um den Letzte-Hilfe-Kurs. Und er wird uns gleich erzählen, was man sich darunter vorstellen kann. Martin Prein hat als Sanitäter, als Bestatter gearbeitet, während seines Psychologiestudiums, war auf Tour mit dem Kriseninterventionsteam und dieses zentrale Thema hat er schließlich zum Beruf gemacht. So, bitte.
Warte. Danke. Danke herzlichst. Danke für die Einladung. Wie die Frau Deirig schon gesagt hat, ich möchte mir die Zeit nehmen, weil wir es eh haben, ich habe es gekriegt, mich ausführlich vorzustellen. Ich möchte Ihnen sehr genau erzählen, wie es denn dazu kommt, dass ich jetzt diese Letzte-Hilfe-Kurse anbiete. Seit Jahren biete ich Seminare an für Berufsgruppen, die sehr direkt mit dem Tod in Berührung kommen, Pflegeeinsatzkräfte primär, wo es in diesen Seminaren ganz intensiv um die Begegnung mit dem toten Körper geht, also Berufsgruppen, die das zur primären Rolle haben, dass sie immer wieder mit Verstorbenen umgehen müssen, mit dem Schmerz der Hinterbliebenen. Für diese Berufsleute mache ich seit ein paar Jahren Seminare und Workshops, sind eben primär Pflegeeinsatzkräfte und dieses Seminar heißt An der Seite der Toten und aus dem heraus ist dieser Letzte-Hilfe-Kurs entstanden und da möchte ich dann zum Schluss sagen, was das ist und warum, weshalb. Und ich möchte aber vorher ein bisschen ausführlicher erzählen, wie es denn dazu kommt, dass ich das alles mache, dass ich diese Seminare mache, dass ich diese wissenschaftliche Beschäftigung auch, die ich da geführt habe, auch in meiner Dissertation über den Leichnam, über den toten Körper. Ich komme ursprünglich aus Christkirchen und ich war dort in nicht ganz 15 Jahren beim Roten Kreuz, habe dann Ende der 90er Jahre beim Roten Kreuz diese Kriseninterventionsausbildung gemacht, das ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Das sind die Leute vom Roten Kreuz, die sich um Unverletzte kümmern oder um hinterbliebene Angehörige in einem ersten Moment. Das ist also eine Art psychologische Betreuung in einem ersten Moment. So der typische Einsatzfall in der Krisenintervention war der, jemand verstirbt vielleicht zu Hause nach einem plötzlichen Herztod und die Sanitäter und der Notarzt verlassen halt dann irgendwann das Feld und als Kriseninterventionsmitarbeiter fährt man da dann erst hin und steht dann eben vor dieser Situation immer wieder, oder bin ich da gestanden, da der Verstorbene, da die hilforientierungslosen Angehörigen, zu wissen, ich kann kein Gramm Schmerz wegnehmen, ich kann nichts sagen, ich kann nichts leichter machen, beides in einem Raum schauen und halten zu müssen, war eine große Anforderung. Und da hat mir das Thema Tod halt dann in einer sehr intensiven Weise angesteckt und zum Interessieren angefangen und ich habe gewusst, ich bin jetzt, beziehungsweise ich habe nicht gewusst, obwohl ich so lange beim Roten Kreuz war und oft Todesfälle miterlebt habe, habe ich nicht gewusst, was passiert jetzt eigentlich mit dem Verstorbenen, wo kommt der hin, was passiert mit den Hinterbliebenen in den nächsten Tagen. Und da war klar, das ist der Beruf des Bestatters, der jetzt auf den Plan tritt. Und ich habe zu der Zeit in Linz gewohnt damals und bin dann in Linz in Bestattung gegangen und habe gefragt, wie ein Bestatter wird. Und dann haben die gesagt, ja, indem man einfach anfängt, Ausbildung gibt es nicht. In dem Sinn, da habe ich gefragt, ob ich anfangen kann. Und das hat funktioniert in dem Kepler-Salon Flyer, in dem kleinen steht drin, dass ich ausgebildeter Altenfachbetreuer bin, das stimmt nicht. Ich bin zu der Zeit in dieser Ausbildung gesessen und da bin ich dann in Bestattung gegangen, da habe ich dann anfangen können und habe mit der Ausbildung aufgehört. Also ich bin nicht ausgebildeter Altenfachbetreuer. Und habe dann 2 Jahre in etwa in Linz in der Bestattung gearbeitet und habe mich dann 2002, 2003 doch noch entschieden, dass ich studieren gehen möchte und habe in Salzburg die Studienberechtigungsprüfung nachgemacht und bin 2003 nach Klagenfurt ausgewandert, um dort Psychologie zu studieren und wie ich in Klagenfurt angekommen bin, habe ich das Gleiche gemacht. Ich bin in Bestattung gegangen und habe gefragt, was wir brauchen. Die haben gesagt, nein. Beziehungsweise habe ich gefragt, ob ich ein bisschen aushelfen könnte, so am Wochenende und Nachtdienste, so diese Bereitschaftsdienste, Verstorbene abholen, fahren. Und die haben gesagt, nein, Bereitschaft, also so Aushilfskräfte haben sie nicht. 14 Tage später haben sie mich angerufen, ob ich aushelfen könnte. Und da ist dann nach ein paar Wochen ein Job draus geworden, weil ein Kollege krankheitshalber in Pension gehen hat müssen. Und ich habe 10 Jahre in Klagenfurt gelebt, habe 10 Jahre als Bestatter gearbeitet, habe nebenbei studiert, Psychologie. Habe halt alles gemacht, was der Bestatter macht, da in Klagenfurt, Verstorbene abholen, wo sie auch immer versterben, auf der Straße, im Altenheim, im Krankenhaus, daheim. Dann, das ist so die Tätigkeit vom Bestatter, die man eher so kennt, die Allgemeinheit eher kennt, mit den Hinterbliebenen, heißt es in der Branche, den Trauerfall aufnehmen, mit den Angehörigen alles ausmachen, welcher Pfarrer, welcher Sorge, wann machen wir was. Und dann die Beerdigung selbst. Und wir waren ein sehr modernes Bestattungsunternehmen, also sehr junges, einen sehr jungen, engagierten Chef gehabt. Und der hat gesagt, du mit dem Rote Kreuz und Psychologie kannst alles anbieten und machen, wann du glaubst, für unsere Hinterbliebenen, die wir betreuen, wenn ich irgendwas glaube, dass wir irgendwas tun können oder besser machen können, dann soll ich das tun. Ich habe alle Freiheiten gehabt. Und ich habe die erste Zeit, wie ich als Bestatter unten gearbeitet habe, gesehen oder beziehungsweise was entdeckt, wo ich gesehen habe, hoppala, da müssen wir was machen, das können wir so nicht lassen. Immer, wenn wir Bestatter über einen sogenannten Haussterbefall informiert worden sind, Haussterbefall heißt in der Branche, wenn daheim jemand verstirbt, im häuslichen, privaten Bereich, dann werden wir Bestatter in Kenntnis gesetzt über diesen Todesfall, sei es vom Hinterbliebenen, sei es vom Roten Kreuz, vielleicht von der mobilen Pflege, vielleicht vom praktischen Arzt, der vor Ort war, dass wir das übernehmen. Und wir haben das unsererseits entgegengenommen, und sind aber nicht sofort dorthin gefahren zu dieser Adresse, sondern wir haben unsererseits zuerst den Totenbeschauer verständigt vom Magistrat, dass der hinfährt die Totenbeschau machen, weil bevor der die Totenbeschau nicht macht hat, dürfen wir den Verstorbenen nicht wegführen. Und dieser Totenbeschauer nimmt das seinerseits dann auch entgegen von uns, der fährt aber auch nicht gleich dorthin, sondern der sagt, naja, jetzt ist es 7:30, um 10:30 bin ich dort oder um 10. Weil er muss von Gesetzes wegen ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis er das macht. Und dann haben halt wir auch immer geschaut, dass man, wenn der gesagt hat, um 10 ist er dort, dass wir halt dann um 10 Uhr zu dieser Adresse hingefahren sind. Und da ist es oft passiert, dass wir dort eintreffen, trotzdem vor dem Totenbeschauer dort sind und folgende Situation vorfinden. Der verstorbene Mann liegt im Bad oder im Schlafzimmer und die betroffene Witwe, die Hinterbliebene, sitzt seit 2 Stunden allein in der Küche und hofft und wartet, dass da wer kommt. Und dann habe ich einfach gesagt, das muss uns Bestatter was angehen, wenn bei uns wer anruft, wie es dort daheim ausschaut, wie die Zu- und Umstände sind dort. Und habe einfach das Einfachste gemacht. Ich habe immer, wenn wir über so einen Haussterbefall informiert worden sind, wenn ich das nicht selbst entgegengenommen habe, dann ein Kollege, der es entgegengenommen hat, hat mich dann gefragt, und gesagt, du, wir hätten da einen Haussterbefall. Und wenn es die Zeit erlaubt hat, ich habe das natürlich nicht lückenlos bedienen können, weil wir haben im Jahr 1200 Todesfälle betreut in etwa, da kann man das nicht lückenlos bedienen. Aber wenn ich Kinder habe, habe ich dann dort zurückgerufen und habe gesagt, wir kommen mit dem Totenbeschauer, wenn es wollen, kann ich aber gleich kommen. Dass wer da ist, das war einfach ein Service. Und ich war dann natürlich immer auch in diesen dichten Situationen da bereits nur daheim, wenn da wer verstorben ist, akut. Ich habe dann nur was angeboten, ich habe allen Hinterbliebenen, die wir betreut haben, einen Monat nach dem Todesfall, einen Monat nach dem Begräbnis, dem nächsten Angehörigen ein Schreiben nachgeschickt haben, ein sehr persönliches Schreiben, wo drinnen gestanden ist, wie es den Leuten jetzt möglicherweise gehen kann, einen Monat nach dem schweren Verlust. Und habe so die Möglichkeit eines Entlastungsgespräches angeboten. Das war keine Trauerbegleitung. Aber mir ist so um diese Situationen gegangen, wenn wir vielleicht bei dem Beispiel bleiben von gerade, der Ehemann stirbt nach 60 Jahren Ehe, der hinterbliebenen Frau reißt das Herz aus und das wird dann immer gut. Und immer, wenn die Betroffene dann Wochen, Monate später immer wieder zum Reden und zum Weinen anfängt über einen verstorbenen Mann, dann ist das Umfeld meistens vielleicht Sohn, Tochter, gut gemeint natürlich zur Stelle und sagt, Mama, schau hier auf und jetzt ist er erlöst und er hat ja nichts mehr gehabt oder so. Und die Betroffene möchte sich aber einfach noch auswandern können, ohne dass das wer sagt, und für die Leute war ich da. Und wenn ich da gemerkt habe, es braucht wirklich eine gescheite Trauerbegleitung, dann habe ich ein gutes Netzwerk gehabt zu Professionisten, wo ich dann die Leute weitervermittelt habe. Das war so die Tätigkeit, das erklärt nur überhaupt nicht, wie es zu den Seminaren oder zu den ganzen weiteren kommt. Mir ist als Bestatter natürlich, wenn man diesen Beruf macht, fällt dann gleich einmal auf, dass das soziale Umfeld sehr seltsam reagiert, wenn man diesen Beruf macht. Vor allem fällt dann gleich einmal auf, wenn man diesen Beruf macht, kommt man ja auch unweigerlich mit anderen Berufsgruppen in Kontakt vor Ort, primär sind das Pflegeeinsatzkräfte. Und da kann einem natürlich gleich einmal auffallen, dass diese anderen Leute auf uns Bestatter ja ein bisschen seltsam reagieren oft, also mit so einer vorsichtigen Distanz, um nicht zu sagen Abscheu, ne, die komischen Typen, die da die Toten holen und wer weiß, was das für sind. Und wir sind in Altenheime gekommen, da hat man uns zur Begrüßung die Hand nicht gegeben, ja, und nicht jetzt spaßeshalber, sondern ernsthaft, na, danke, was ihr alles angreift den ganzen Tag, also diese Dimension. Und war dann sehr verwundert und habe mir dann gedacht, das hat auch damit zu tun, weil diese Berufe, mit denen wir da in Kontakt kommen oder überhaupt die Leute, über unseren Beruf sehr wenig wissen. Ne? Keiner weiß, was er bestattet tut. In Wahrheit gehen sie am Hauptplatz morgen Vormittag und fragen sie die Leute, was er bestattet tut, wird ihnen keiner was sagen können. Die meisten werden sagen, was, der Totengraber? Nein, nicht der Totengraber. Was tut der Bestatter? Das ist am Land ein bisschen leichter, weil da kennt man, das ist der, weiß ich nicht, der Meier Franz, ne? Da kennt man den Bestatter. Aber in der Stadt weiß das so recht keiner. Und ich habe mir gedacht, das hat auch damit zu tun, dass keiner weiß, was wir tun, so genau den ganzen Tag. Und immer, wenn man von was nichts weiß, entstehen halt so Mythen und Geschichten. Und jetzt bin ich rausgegangen in die Pflegeheime, zu den Einsatzkräften, ins Krankenhaus, in Klagenfurt Umgebung und habe diese Berufsleute zu uns ins Haus eingeladen. Habe gesagt, kommt statt einer Dienstbesprechung einmal zu uns, so in Altenheim, statt einer Dienstbesprechung kommt zu uns einmal in die Bestattung. Wir waren ein großes, modernes Bestattungshaus, sehr viel zum Anschauen geben. Ich lade euch ein und sage euch ein bisschen, was wir so tun, wie es uns so geht, weil man doch da kann man dann diese Mythen und diese Tabus ein bisschen abbauen. Und wie diese Berufsleute gekommen sind, ist ganz was Interessantes passiert. Wenn die gekommen sind, habe ich das immer so gestaltet, dass wir uns zuerst in der Aufbahrungshalle ein bisschen zusammengesetzt haben, so wie wir da, und ich habe ein bisschen erzählt, was wir so tun, wie es uns so geht dabei. Und da waren wir sich immer in dieser Aufbahrungshalle sitzend, alle einig, der Tod gehört zum Leben, ne? Gesellschaft verdrängt den Tod, aber wir eh nicht, ne? So implizit die Botschaft. Und dieses, der Tod gehört zum Leben, ist dann meistens ein bisschen wagelert worden, wenn ich mit den Leuten dann die Hinterbühne der Bestattung angeschaut habe, wenn ich dann mit den Leuten in den Keller gegangen bin, wenn wir dann so die Räume angeschaut haben, wo die Öffentlichkeit so keinen Zutritt hat, wenn wir dann im Sorglager gestanden sind, im Obduktionsraum, den wir gehabt haben, und vor allem, wenn wir dann im Kühlraum gestanden sind, vor diesen ganzen Kühlraumtüren, wo man weiß, da liegen jetzt die ganzen Verstorbenen dahinter, in diesem Kühlraum mit dem Kühlaggregatslärm und einem Desinfektionsmittelgestank und vielleicht ein Verdacht von Leichengeruch. Da war dieses, der Tod gehört zum Leben, nicht mehr so fix. Also da haben dann die Berufsleute gesagt, ja, und was, sie arbeiten da den ganzen Tag und wie kann man nur und wie überhaupt. Und da war klar, in diesen Gesprächen, das Moment jetzt da in diesem Kühlraum ist die Begegnung mit dem toten Körper. Das ist da jetzt das Herausfordernde oder das besondere Moment. Und dann habe ich zu diesen Berufsleuten gesagt, naja, aber ihr habt ja auch mit Verstorbenen zu tun. Also das ist ja auch in eurer Rolle ein Teil, gerade in der Altenpflege, und die machen das oft wunderbar. Ne? Die dann Verstorbene machen so letzte Liebesdienste, waschen, anziehen und so weiter. Und da ist dann was Interessantes rausgekommen in diesen Gesprächen mit diesen Berufsleuten. So ein typischer Satz von Pflegekräften war, oder vor allem von Altenheimpflegekräften war, dass gesagt haben, naja, weißt, einen Bewohner oder einen Patienten im Sterben zu begleiten, das geht eh. Ja? Das ist auch Gott sei Dank mittlerweile gut verankert, das ganze Thema Palliativ, Sterbebegleitung, die haben Gewaltiges geleistet, diese Institutionen oder diese Vereine oder Hospiz, Palliativbewegungen. Und die sind in den Aus- und Fortbildungen dieser Berufsgruppen ein guter Teil mittlerweile. Und dann haben die halt gesagt, die Pflegekräfte, na weißt, einen Bewohner im Sterben zu begleiten, das geht eh, aber hoffentlich stirbt er nicht, wenn ich Nachtdienst habe. Ja? Das muss dann irgendwie doch nicht sein, wenn man da halb allein im Altenheim ist in der Nacht und man weiß, da hinten rechts im Zimmer liegt jetzt der Verstorbene. Also die Begegnung mit dem toten Körper ist dann eine besondere Herausforderung, nur mehr andere. Und ich habe da ja beobachten können, dann auch angeregt durch diesen, das hat mir auch den Blick geöffnet, dass uns Bestatter die Begegnung mit dem toten Körper auch nicht egal ist. Ja, das macht auch mit uns ganz viel. Wir haben heute da leider kein Tagesseminar, aber wenn wir das hätten, war in 5 Minuten im Tagesseminar also entkräftet, dieser Satz, dass man glaubt, ja, wenn das einer 30 Jahre macht, dann macht einem das nichts mehr, schwer getäuscht. Und habe auch gesehen, dass eben die Begegnung mit dem toten Körper für uns Bestatter auch eine große Herausforderung ist, immer wieder nicht ganz egal ist und auch viel macht mit uns und auch mit den Kollegen, die das schon lange machen, was macht. Und da war ich mit dem regulären Studium schon fertig, das war so 2008, 2009. Mit dem Diplomstudium war ich da schon fertig und dann habe ich mich auf die Suche gemacht in den Sozialwissenschaften, in der Psychologie, in der Soziologie. Was sagen denn diese Wissenschaften zu dieser Herausforderung? Was ist denn das Herausfordernde? Was ist denn das, was der tote Körper so mit uns macht? Nur, dass ich da was andeute, was ich ungefähr meine, was ich für eine Dimension meine. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beruflich mit Verstorbenen zu tun hat oder auch privat. Wir kennen das. Wir gehen schon ganz anders in einen Raum rein, wo ein Verstorbener liegt. Ja? Ruhiger, leiser, betretener, andächtig. Das macht schon ganz viel mit uns. Und also so diese Dimension. Also was macht dieser tote Körper mit uns? Und siehe da, das war sehr erstaunlich, wie ich mich da in diesen Wissenschaften auf die Suche gemacht habe. So wie der Leichnam in der öffentlichen Wahrnehmung gerade auch gegenwärtig überhaupt nicht mehr vorkommt, Leiche existiert quasi nicht, Leiche ist unsichtbar, der Leichnam wird relativ rasch dem Blickfeld der Lebenden entzogen, vielleicht können sie die Leute im Krankenhaus im Altersheim nur mal leiblich verabschieden, alles was die Leute aber dann wieder haben ist Pfarrersorgfriedhof, dazwischen ist es relativ finster. Also der Leichnam existiert quasi nicht. Und so wie der Leichnam in diesen Wissenschaften, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht mehr vorkommt, so kommt er auch in diesen Wissenschaften nicht vor. Es gibt nichts. Nichts, gar nichts. Ich habe eine Handvoll soziologische Arbeiten gefunden, die sich mit dem Bestattungswesen beschäftigt haben, die in Bestattungsinstitutionen geforscht und beobachtet haben, kommt der Leichnam nicht vor. Also die waren in Bestattungen ohne Leichen. Das ist spannend. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es nichts gibt, mache ich was. Habe mich wieder inskribiert auf der Uni, habe das Doktorat angemeldet und habe im Rahmen dieser Doktorarbeit Feldforschung gemacht. Vielleicht kennen Sie sicher einen Roland Giertler, einen Professor Giertler, angeregt durch seine Methode, der sagt, du musst Teil des Feldes sein, wenn du über ein Feld was wissen willst. Ja, das war natürlich aufgelegt, indem ich selber den Beruf ausübe. Und ich habe mir in 3 Bundesländern viel Bestattungen angeschaut und habe vor allem ganz viel Bestatter interviewt, so von Kollege zu Kollege, na, wie geht's euch, wie geht's dir so, blau, 2-3 Stunden dann angesessen mit dem Diktiergerät. Habe zu dem Zweck auch in manche Pathologien, Pathologie ist ein Begriff, oder, das ist im Krankenhaus, wenn jemand verstirbt, wird der vielleicht obduziert, da gibt's im Pathologen einen Arzt, der das führt, und ne, ist der Wissenschaftler sozusagen, und der hat immer einen nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter, einen Assistenten, der für einen Arzt die grobe Arbeit macht. Ne, der Arzt sagt, der will die Leber und das Hirn, und dieser Obduktionsassistent entnimmt ihm das. Und ich habe viel in diesen Pathologien geschaut, dass ich auch Praktikum machen kann, unter dem Vorwand, weil ich überlege, ob ich die Ausbildung zum Obduktionsassistenten vielleicht auch machen will, das war aber nur Vorwand. Ich habe einfach nur schauen wollen, was tun die mit dem Verstorbenen und was macht der Verstorbene mit einer oder mit mir dort da. Ne? Und das geht, da hat man als Bestatter leicht Zugang, sonst kommst du da nie rein. Aber als Bestatter ist man quasi ein Kollege und von du kann ich da einmal eine Woche mitschauen. Das war nicht so schwierig. Ich habe das Glück gehabt zu dem Zweck, zu diesem Forschungszweck auch einmal. Ich habe einen Monat in Berlin in einer Bestattung mitarbeiten können. Das ist die sogenannte, das wird übrigens aufgenommen. Ne? Da gibt es eine große Bestattung. gibt es eine sehr große, ich darf mir keinen Namen sagen, glaube ich, ja, gibt es eine sehr große Bestattung. Also die größte Bestattung in Berlin, und da habe ich bei mitarbeiten können, da war ich Teil eines Teams, die fahren immer drei Leute vom Auto, mehrere Teams, Tag und Nacht durch Berlin und holen die Verstorbenen halt von überall zusammen. Und ich wollte diese Dimensionen dort zeigen. Wir haben im Jahr 1200 Todesfälle betreut, die betreuen im Monat 3500 in etwa. Und ich wollte das einfach sehen, was das macht in dieser Dimension, weil das Spannende war dort, dass das auf einen Stützpunkt zusammenläuft. Ja. Und das war so die Forschungsarbeit. Und dann war es Rote Kreuz einmal bei mir auf Besuch. Die sind einmal so einer Einladung gefolgt, ne, wie ich erst schon gesagt habe, ich lade euch einmal ein, stand an der Dienstbesprechung. Die waren dann da in der Bestattung. Und ein paar Wochen, Monate später hat mich dann die von diesem Roten Kreuz, die Bezirkssekretärin, angerufen und gesagt, du, das war für unsere Leute so super, wie wir da bei dir waren, das hat einer so gut getan, den Sanitätern und den Pflegekräften. Kannst uns du nicht einmal ein Tagesseminar machen? Da im Bezirk ein Tagesseminar machen. Und ich habe gesagt, ja, was soll ich da einen Tag lang machen? Keine Ahnung. Und die hat gesagt, na geh weiter, bitte. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe mir mal so einen Tag überlegt, was könnte ich machen, was könnte ich da präsentieren und was könnte man auch ein bisschen praktisch tun. Also ja, man muss ja die Leute ein wenig beschäftigen. Und das habe ich dann 2011 das erste Mal mit Sanitätern gemacht. Und das hat so gesessen, dass ich mir dann traut habe und habe mir einen Flyer zusammengeschrieben und habe das der Welt einfach angeboten. Bin in die Altenheime, in die Krankenhäuser zu den Einsatzkräften. Und die Geschichte hat dann so einen Zug gekriegt, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe mit der Sache und habe sozusagen das Institut für Thanatologie gegründet. Nein, die Thanatologie, haben wir schon gehört, ist eigentlich die Wissenschaft vom Tod, Sterben und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Also immer, wenn sich Sozialwissenschaftler, so wie ich, kann man sagen, bin ich einer als Psychologe, mit dem Thema beschäftigen, dann kann man das so nennen. Und den Begriff kennt keiner, haben wir erst nicht mehr, ne? Und Institut für Thanatologie, und wir bieten da, ich biete da mit verschiedenen Leuten verschiedene Sachen zu dem Thema an, aber ich halt hauptsächlich mein Tagesseminar, wie ich es erst schon beschrieben habe. In diesem Tagesseminar beschäftigen wir uns eben sehr intensiv mit dem toten Körper, mit dieser phänomenologischen Dimension, was macht der tote Körper mit uns. Und dann sehr intensiv auch mit der Begegnung mit dem Schmerz der Hinterbliebenen. Das ist eine große Anforderung für diese Berufsleute auch, ne? Da der Verstorbene, da die Hinterbliebenen, was jetzt sagen, was tun. Ne? Kann man da wen trösten oder wie geht das? Ne? Und so schauen diese Seminare aus. Und ich bin dann auch, und diese Seminare waren ursprünglich gedacht für diese einschlägigen Berufsgruppen. Und dann hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass diese Auseinandersetzung, die wir da in diesem Seminar führen, mit der Haltung generell zum Tod was macht. Auch wenn man nie mit einem Verstorbenen beruflich zu tun haben wird, macht es mit der Haltung was. Und es sind dann langsam immer mehr Berufsgruppen auf mich zukommen, wo halt auch der Tod ein Thema wird, aber nicht in Form, dass der jetzt mit Verstorbenen umgehen muss oder so, oder dort umgehen müssen, die Berufsleute. Aber ich habe zum Beispiel Workshops und Seminare mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Kindergartenpädagoginnen, mit Heilpraktiker in Bayern und so weiter. Und ich bin dann auch sehr schnell eingeladen worden, wie ich das angefangen habe, 2011/12 bin ich sehr schnell eingeladen worden, immer dann von gesunden Gemeinden, katholische Frauenbewegung in den Orten draußen, in den Gemeinden und dort und da. Und einfach für die Allgemeinheit diese Vorträge gehalten. Und das mache ich nach wie vor. Und das hat halt auch bei den Leuten immer so viel ausgelöst. Und die Leute haben gesagt, ja, das muss ja jeder hören, was du da erzählst und so weiter. Und dann vor ein paar Monaten erzählt mir ein lieber Freund, genau zu sein, der Bruder vom Herrn Salonintendanten, erzählt mir irgendwas und lässt dabei fallen, ja, wir brauchen ja auch so Letzte-Hilfe-Kurse. Ja? Und jetzt schaue ich mir das an und jetzt sicher, es gibt in Deutschland und zum Teil in Österreich Letzte-Hilfe-Kurse, die zum Inhalt aber ausschließlich haben, was eh immer gibt in dem Bereich, das Thema Palliativsterbebegleitung. Wo sie sozusagen, das nennen sie Letzte-Hilfe-Kurse, wo sie dann, sei es Betroffene, die vielleicht gerade einen sterbenden Menschen daheim begleiten, auseinandersetzen können mit dem Thema Sterbebegleitung und Palliativpflege ein bisschen, oder Berufsleute, die das immer wieder haben, also wieder speziell das Palliativthema. Und dann habe ich gedacht, das hat mich nicht mehr auslassen, Letzte-Hilfe-Kurs, das ist schon, ich meine, habe ich gedacht, weil mir klar war, wir haben das jetzt auch Letzte-Hilfe-Kurs genannt, das dürfen wir, es gibt ja mehrere Einrichtungen, außer dem Roten Kreuz die Erste-Hilfe-Kurse anbieten. Ne? Das ist ja nichts Ding. Aber der Inhalt ist jetzt bei uns ganz anderer oder bei mir. Und ich habe es aber deswegen Letzte-Hilfe-Kurs genannt, weil das, was ich da jetzt anbiete oder was wir da anbieten, sieht ganz, das heißt, ich bin gar nicht so scharf auf Letzte-Hilfe-Kurs, weil das Wort Letzte, Hilfe, weil es um Sterben geht und das Letzte sozusagen oder Tod, sondern weil dieses Idee oder dieses Konzept oder was ich da anbieten will, ganz klar an das Erste-Hilfe-Kurs-Konzept angelehnt ist. Mit dem Erste-Hilfe-Kurs-Konzept können wir alle was anfangen. Das braucht jeder, das ist zielt ab auf das Solidaritätsprinzip. Ein Erste-Hilfe-Kurs machen wir primär, um anderen zu helfen, wenn wir in die Situation kommen. Das Erste-Hilfe-Kurs-Konzept ist uns auch klar inhaltlich. Das ist immer kurz, klar, knackig. Ich brauche kein Vorwissen, das kann jeder machen. Ich brauche mich dort nicht groß einlassen oder outen, ja, in irgendwas. Und das will ich mit dem Letzte-Hilfe-Kurs auch. Der Letzte-Hilfe-Kurs hat den Untertitel, weil der Tod ein Thema ist. Wer einen Letzte-Hilfe-Kurs besucht, der weiß, wenn er rausgeht, nachher Dinge, zum Beispiel rechtliche Dinge, wem gehört der verstorbene Opa überhaupt, darf ich meine verstorbene Oma, wenn sie tot ist, noch mal anschauen. Wer einen Letzte-Hilfe-Kurs besucht hat, weiß auch nachher, dass die Begegnung mit dem toten Körper, auch wenn es ein geliebter eigener Angehöriger ist, dass die Begegnung mit dem toten Körper vielleicht in einem ersten Moment da eine Reaktion auslösen kann, mit der man vielleicht nicht rechnet. Ich kann mich auch vielleicht in einem ersten Moment fürchten vor der verstorbenen Oma. Oder was auch ganz ein verbreitetes Empfinden ist am toten Körper gegenüber, ne, dass das jetzt vielleicht irgendwie giftig sein könnte, Mythos Leichengift oder solche Dinge. Ja, das ist ja das. Das ist genauso diese Dimension meiner Forschungsarbeit, also das ist so die phänomenologische Dimension um einen toten Körper, die wir uns da ein bisschen anschauen, dass die Leute wissen, was da sein kann. Und wer einen Letzte-Hilfe-Kurs besucht, der weiß auch, wenn er rausgeht, oder traut sich besser gesagt, wenn er rausgeht vom Letzte-Hilfe-Kurs, in Zukunft trotz Angst und Unsicherheit seinen Mitmenschen im eigenen Umfeld auch begegnen. Also ein großer Teil vom Letzte-Hilfe-Kurs ist auch, dass wir uns anschauen, was ist wirklich notwendig, was können wir als Mitmenschen tun, wann wir Betroffenen im eigenen Umfeld begegnen. Und das ist ganz wurscht, wo und in welcher Rolle. Ne? Es kann von einer Kollegin das Kind sterben und du weißt, die kommt morgen, nächste Woche wieder in die Arbeit. Wie jetzt umgehen mit ihr? Die Nachbarin, die beruflich irgendwo, weil man wo arbeitet. Es wird, sobald man es mit Menschen zu tun hat, der Tod ein Thema und man trifft ganz schnell auf akut Betroffene, vielleicht wo gerade was relativ frisch was passiert ist, was sagen, was tun. Ja? Das ist so kurz der Inhalt des Letzte-Hilfe-Kurses, um die wir am erst hinten geredet, wird zwar, weil es ist einfach merkbar viel Aufklärung notwendig in dem Feld. Es gibt ganz viele Mythen auch um einen Verstorbenen herum. Wir haben erst geredet, Leute glauben, der Leichnam gehört in den Staat, ne, oder so, oder das darf ich nicht mehr, oder also schon einmal auf der Ebene. Und das ist so das Letzte-Hilfe-Kurs-Angebot. So ein Letzte-Hilfe-Kurs haben wir so jetzt gemacht, dass das einfach 6 Stunden dauert. Dauert 6 Stunden. Und der ist jetzt gedacht für alle interessierten Leute, sei es Organisationen oder Firmen oder Vereine oder ganz egal, aber auch Privatpersonen können so einen Kurs buchen. Ich würde das einfach der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dass das Angebot gibt, dass man das ganz einfach unkompliziert machen kann. Es gibt ab jetzt Termine im Betrinum draußen, weil dort habe ich mein Büro und habe dort dankenswerterweise von der alten Betreuungsschule kann man Räume buchen und da wird es dann ein paar Wochentag, dann am Samstag gibt es Letzte-Hilfe-Kurse. Der erste Letzte-Hilfe-Kurs für Privatpersonen findet, das war nicht Absicht, aber es geht gar nicht anders, der findet am Toten Sonntag statt, am 26. November, am Toten Sonntag. Und so die Geschichte. Und was mache ich nun vielleicht? Ich mache nicht nur diese Seminare hauptberuflich. Ich arbeite auch bei der Krisenhilfe Oberösterreich als freier Mitarbeiter ein bisschen mit bei diesem sogenannten CAT-Team jetzt dann. Das ist die Krisenintervention nach akuten Traumatisierungen, wo Betroffene nach dramatischen Ereignissen, sei es Überfälle, Unfälle oder meistens sind es halt Todesfälle im häuslichen Bereich, so dass vielleicht der Ehemann das Leben genommen hat in der Garage oder so, und wo dann die Betroffenen über mehrere Wochen begleitet werden können, bis zu 3 Monate in etwa oder 10 Mal. Das ist ein Angebot vom Land letztlich, also das kostet den Leuten auch nichts. Das mache ich auch. Und dieser Letzte-Hilfe-Kurs ist eine Idee, die ich jetzt umgesetzt habe. Es gibt ganz viele Ideen, die ich die nächsten 2-3 Jahre umsetzen möchte an Sachen, die da noch zum Machen werden, glaube ich. Schauen Sie, halbe Stunde, aber geschlagen, eine halbe Stunde habe ich jetzt. Ne? Sie haben eigentlich gesagt, Sie hat eigentlich gesagt, eine Dreiviertelstunde darf ich reden. Ich überlege gerade, fällt mir noch was ein? Nein. Genau, ich möchte es nur mehr erklären mit dem Thanatologie. Also mein Hauptschwerpunkt ist in der Forschung, und das betreibe ich immer nur Empirie, kann man sagen, ist diese Begegnung mit dem toten Körper, also diese phänomenologisch-psychologische Dimension in der Begegnung mit dem Leichnam. Ne? Und da kriege ich auch ganz viel Erfahrung auch in der Arbeit mit den Pflegekräften, wenn ich in diesen Seminaren dann da in die Vorleistung gehe und erzähle aus meiner Forschungsarbeit und auch aus meinem eigenen Erleben, was der tote Körper mit einem so machen kann. Und da möchte man nicht glauben, was von den Pflegekräften, von den Berufskräften da oft kommt, was die in dieser Begegnung oft erleben und was aber kein Thema ist. Es gibt das Thema Palliativ-Hospiz, das Thema Trauer, aber dazwischen, den Punkt, der ist relativ ungesehen. Das hat aber massive Auswirkungen, diese Dimension des Leichnams, weil erstens will ich den Berufsleuten auch sagen, oder wie ich das erst schon gesagt habe, glaube ich, dass alle Empfindungen, die man dem toten Körper gegenüber haben kann, völlig normal sind, psychobindestrich-logisch. Weil das ist viel mächtiger wie wir, ja, dem wir da gerade begegnen. Und diese Dimension, diese Strahlkraft des Leichnams, diese Wirkmacht des Leichnams, beeinflusst ganz massiv unsere Abschiedskultur. Ja. Das ist ganz oft der Grund, warum Hinterbliebenen zum Beispiel der Zugriff verwehrt wird. Dass sie sich nicht mehr leiblich verabschieden können. Dass einer das vielleicht sogar verwehrt wird, ja, dass man sie leiblich verabschiedet. Und das ist auch ganz ein wichtiger Teil im Letzte-Hilfe-Kurs, beziehungsweise was wir uns da anschauen, ne, wie wichtig es für den eigenen Trauerverlauf sein kann, sage ich ganz bewusst laut, kann, dass man sich nur mehr leiblich verabschieden kann von einem geliebten Menschen, ne, in diesen Tagen. Nicht nur ganz geschwind im Krankenhaus, im Altersheim, sondern vielleicht auch zwei, drei Tage nachdem er verstorben ist, nur mehr. Ja. Das ist mir ganz eine wichtige Triebfeder, und mir geht es bei diesen Kursen auch darum, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nachher auch zu einer Selbstbestimmung kommen mehr in diesen Todesfällen. Ja, dass wir das wieder mehr selber in die Hand nehmen können und uns unseren Bedürfnissen gemäß das gestalten können. Und der Letzte-Hilfe-Kurs zielt auch in dem Punkt primär auf das Solidaritätsprinzip ab. Nicht nur in dem Punkt Begegnung mit betroffenen Mitmenschen, dass wir das kennen ein bisschen, das kann ich auch mal ernst, sondern auch in dem Punkt zielt der Letzte-Hilfe-Kurs auf Solidaritätsprinzip ab, weil die Betroffenen in der Situation das oft nicht, wie soll ich sagen, da stehen. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Eine Dame erzählt mir, ihr Mann ist an einem Herzinfarkt ums Leben gekommen, auswärts, der war weiter fort wo. Und sie hat gewusst, der wird vom Bestatter heute zurücküberführt haben. Und sie hat dann am späteren Nachmittag die Bestattung angerufen und hat gesagt, naja, wie ist denn das, ob sie den Mann noch mal sehen kann. Sie würden gerne noch mal sehen. Und der hat gesagt, nein, das geht nicht mehr. Erstens ist der Sorg schon zu, zweitens ist es eh kein schöner Leich. Und, und die Betroffene hat aufgelegt, und hat den Mann nicht mehr gesehen. Ja, und wenn aber da jetzt sie bei mir im Letzte-Hilfe-Kurs waren, spätestens dann, und als Nachbarin, als Freundin, als in welcher Rolle auch immer anwesend sind und das mitkriegen, na, der hilfe. Da rufen wir zurück und sagen, in einer halben Stunde sind wir da, dann ist der Sorg offen, und wenn nicht, rufen wir jetzt einen anderen Bestatter an, der das übernimmt. Ja? Da würde ich gleich mal nur sagen, also das gibt viel, viel super Bestatter, ja? Aber viel, viel auch nicht super, also, oder halt auch manche, das ist, dem ist man ausgeliefert, ne, wie die funktionieren, und das hat auch ein bisschen was mit diesem, ja, mit diesem Leichentabu zu tun, das in unserer Gesellschaft ganz stark existiert. Es existiert in unserer Kultur ganz stark ein Leichentabu, und das findet man in allen Kulturen, schon. Zweifeln schon, ich weiß schon warum. Aber das ist schnell entkräftet. Auch diese Geschichte ist schnell entkräftet, die vielleicht kommt. Früher war das so natürlich. Nein, das haben wir gleich entkräftet. Wenn das wer wissen möchte, kann er das gleich fragen. Aber das war damals auch nicht so natürlich. Genau. Ich glaube, ich habe mal, weil wenn Sie mich nicht unterbrechen, dann geht das so dahin.
Ja.
Da halten wir mit mir ganz gern. Bis merken.
Ja, es ist ein Thema, wo es sehr viel zu sagen gibt. Das wissen wir auch aus dem Death Café. Es sind einige bekannte Gesichter da. Genau, zu diesem Solidaritätsprinzip. Das hast du eh schon einmal gesagt. Ich finde es ein ganz wichtiger Gedanke, auch wie du sagst, dass man weiß, wo man mitgehen kann, wie man jemand unterstützen kann.
Genau.
Nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern einfach
genau
zu wissen, was kann ich für meine genau Nachbarn tun? Wo kann ich genau die Kollegen hinführen oder so? Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Mhm. Das ist extrem wichtig. Noch einmal wollte ich nachfragen, hast du gesagt, es gibt keine Ausbildung als Bestatter in Österreich?
Nein, gibt es keine. Es gibt zwar Bestatterprüfung, also das kann man kann auf der WIFE so einen begleitenden, man kann so einen kleinen Lehrgang machen, das ist wie eine Sanitätshilfeprüfung im Prinzip. Das ist aber hat aber auch zum Inhalt mehr technische Dinge und Datengestaltung und rechtliche Dinge und Hygiene-Dinge, so mehr. Muss man aber nicht machen, ich habe das nicht gemacht. Und ich glaube, ich habe auch in meinem, wo ich gearbeitet habe, also ich habe dann, wie ich nach Oberösterreich gekommen bin, auch weiterhin ausgeholfen. Also ich habe ungefähr 15 Jahre in der Bestattung gearbeitet, haupt- und nebenberuflich. Mhm. Und habe das nie gemacht. Und ich habe auch wenig Kollegen getroffen, die das gehabt haben. Also das, die Jüngeren haben es dann gemacht, aber ich habe mir das nicht angetan. Mhm. Aber weil es inhaltlich auch, okay, Hygiene und Recht und so und Patengestaltung und so Sachen, ja genau. Mhm. In Deutschland ist zum Teil ein Lehrberuf, ja, das wäre bei uns auch notwendig, einfach glaube ich schon ein bisschen. Aber da will ich mich nicht weit rauslassen. Ich spalte mit meiner Arbeit, können Sie sich vorstellen, ich habe das ein bisschen was anklingen lassen, ich spalte die Bestatterbranche massiv. Ne. Also viele Bestatter sagen, wenn sie mich hören in einem Vortrag in der gesunden Gemeinde, sitzt oft der örtliche Bestatterin und sagt, ja, du sprichst mir aus der Seele, was ich da alles sage. Ne. Und die anderen sagen, naja, der Brian, ne, mit seinem Psychozeug. Ne. Und andere wollen mich gar nicht und andere sagen, und andere lohnen mich zum Beispiel, jetzt war in Niederösterreich in einer größeren Stadt, die lohnen mich schon das dritte Mal, jetzt alle zwei Jahre machen die einen Tag der offenen Tür und lohnen mich da als Referenten ein, weil die steigen genau hinter dem, was ich da, für was ich da eintrete. Und andere sagen, also ich spalte das einfach ein wenig. Aber es gibt extrem, also die Branche muss jetzt den Schutz nehmen, also es gibt da ganz viele gute Leute und es passiert ganz viel hinter den verschlossenen Türen, wo manche Kollegen einfach dermaßen gutes Gefühl haben und solche Persönlichkeiten sind und wo die wirklich mit den Hinterbliebenen in diesen Tagen am offenen Herzen operieren und Sachen ermöglichen und dann die unglaublich sind. Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, ich war schon mal im Kepler-Salon vor 3 Jahren, glaube ich, war das 14, und da war ein Bestatterkollege da und der hat dann sogar eine Geschichte eingebracht. Der hat sich da auch geoutet, dass einer, der ein gewaltiges Gefühl hat für Leute und ein Gespür und sich Sachen traut, sich anderen nicht traut, weil wenn man natürlich in diesem Beruf und wenn man da auch, wenn man das forciert, dass sie Leute leiblich verabschieden können vom Verstorbenen, ne, dann muss ich als der das irgendwie begleitet oder da ist, dabei ist, mit was rechnen. Mhm. Nämlich mit heftigen Emotionen. Das ist nicht immer der friedlich entschlafene 98-jährige Opa, sondern das kann auch das 15-jährige Kind sein, das beim Verkehrsunfall ins Leben gekommen ist. Ne? Und da muss man natürlich dann daneben stehen und diesen Schmerz schauen und halten mit dem Betroffenen. Und dass man das oft lieber behalten soll in Erinnerung, wie er war, macht. Ne? Mhm. Der Satz behalten soll in Erinnerung, wie er war, das kann ich gleich da sagen, weil wenn sie einen Letzte-Hilfe-Kurs bei mir mal besuchen würden, werden sie den ganz deutlich hören. Dieser Satz darf ausschließlich vom Hinterbliebenen kommen, nachdem ihm das leibliche Verabschieden angeboten worden ist. Wenn der Angehörige das so entscheidet, passt es. Aber das darf von Hinterbliebenen nie umgehängt werden. Mhm. Weil da triff ich triff einfach viel zu viele Leute. Das ist auch, vielleicht lass mich schnell jetzt ein bisschen anhatzen, was die Triebfeder ist für diese Letzte-Hilfe-Kurse, weil ich einfach viel zu viele Leute triff in meiner Arbeit in diesen Jahren, die mir sagen, das kann ich schon gar nicht mehr zählen, wie viele das sind. Die sagen, ja, da haben sie so recht, mit dem nur mehr anschauen und nur mehr sehen können und nur mehr begreifen können, wie mein Vater, meine Tante, meine Schwester, mein Bruder damals verstorben ist. Wir haben die Gelegenheit nicht gehabt, man hat uns nicht ermöglicht oder gar verweigert. Und die Leute sagen dann, ja, ich will nicht sagen, ich leide darunter, aber mich beschäftigt das heute noch jeden Tag. Und wenn ich die Leute frage, wie lange ist das aus, dann sagt die 35 Jahre. Ja, oder 40 Jahre oder 50 Jahre. Mhm. Ne? Also das ist einfach eine Dimension, oder das ist ein Zeitfenster. Diese Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung ist auch phänomenologisch und ganz eine interessante Zeit, aber auch was das betrifft, ganz eine sensible Phase, wo es ganz viel Einfühlung, ganz viel Angebot, ganz viel emotionalen Teppich braucht, den man die Leute bereitet und einlädt und sozusagen. Nein, weil ich kann schon, auch das weiß ich natürlich aus meinem Beruf als ehemaliger, ja jetzt sagen kann ich sagen, ehemaliger Bestatter, ich kann einen Hinterbliebenen mit zwei Sätzen ausreden, dass es sie leiblich verabschiedet. Nicht was ich sage, sondern wie ich sage. Mhm. Ja? Ich kann das in zwei Sätzen machen, dass die sagt, nein, ich will nicht, es ist gescheitert. Ja, so. Und ich kann das aber auch anders machen. Also das meine ich, und das, um das geht es vor allem in den Seminaren, aber im Letzte-Hilfe-Kurs auch, aber genau, mir geht es um diese Selbstermächtigung. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir halt diese, einerseits diese Professionalisierung haben, dass wir sagen, okay, man kann das auch in diese Hände geben, die Leute holen den Verstorbenen, die machen das alles, das passt alles, aber es braucht wieder ein wenig das Gegenstück dazu, ein wenig auch wieder diese Selbstbestimmung. So wie früher, das will ich nicht, das sind meistens so rückwärtsgewandte Verklärungen, also früher war das alles natürlich, das war es nicht und auch nicht besser. Ne? Also, wissen Sie, in dem Beruf oder auch in der Krisenhilfe weiß man ja natürlich, wie Leute sterben und sie sterben nicht alle wohlbegleitet im Bett liegend und wo es halt dann noch nett ist, dass der 3 Tage da bleibt. Wenn du jetzt einen Mann im Keller erschießt, dann weiß ich nicht, ob man jetzt 3 Tage im Haus haben möchte oder so.
Ja.
Das, und wir müssen aber beides wieder, sondern dass wir auch wieder sozusagen, wir sind die Hinterbliebenen, wir haben ein Totenfürsorgerecht, das ist ein Persönlichkeitsrecht, wir haben sogar Bestattungspflicht und wenn ich als Angehörige Bestattungspflicht dann habe, dann sage ich auch, was ich möchte, ne, und wie ich es möchte. Ne. Das sagt man einem anderen. Dann. Das ist so eine große Triebfeder, weil so viele Menschen trifft seit Jahren, wo was vielleicht nicht so glattgrenzt ist oder wo einfach nur viel notwendig ist.
Mhm. Gibt es Ihrerseits noch Fragen? Aufs Mikro warten bitte und Fragen bitte kurz, so da und dann da. Bitte kurz zusammenfassen.
Bitte, wer hat die Bestattungspflicht oder die Pflicht dazu beizutragen, wenn zum Beispiel ich relativ einsam sterben würde. Ich rechne damit, dass ich meine Frau und auch einige meiner 4 Geschwister überleben könnte. Wir haben eine Tochter, die wollte Medizin studieren und wäre damit in die Fußstapfen ihres Großvaters, meines Vaters getreten. Der es gern gesehen hätte, wenn ich Medizin studiert hätte. Aber ich habe ein technisches Studium gemacht und die Tochter hat mit dem Medizinstudium begonnen und wie der erste Sezierkurs dahergekommen ist, hat sie beschlossen, das aufzugeben und
aber
ist eine Lehrerin geworden.
Die Frage ist, wer
hat im Falle eines noch Vorhandenseins eines Blutsverwandten oder sonstigen nahen Verwandten die Bestattungspflicht, insbesondere dann, wenn der Verstorbene, wie ich zum Beispiel, seinen Körper der medizinischen Wissenschaft widmen möchte. Mein Vater war nämlich Pathologe und darum möchte ich das.
Ja, das ist eine gute Frage, danke. Ja?
Das ist leicht beantwortet, wenn der Herr meint, also dass Sie der medizinischen Wissenschaft Sie zur Verfügung stellen, dann müssen Sie das zu Lebzeiten mit der Anatomie schon ausgemacht haben. Wenn Sie das nicht ausgemacht haben, geht das nachher nicht. Bestattungspflicht, das ist fast so ein wenig wie beim Erben. Also die Notare sagen, das Gut fließt wie das Blut. Eltern, Kinder die Eltern gegenüber, Eltern die Kinder gegenüber, Geschwister, Ehepartner, mit wem man zum Zeitpunkt des Todes in einem Haushalt lebt. Also Sie kennen sich ganz einfach vorgestellt, die Öffentlichkeit oder der Staat, wenn man es so will, oder da findet immer irgendwen, der zuständig wäre, weil sonst müsste jetzt die Gemeinde machen, wo der Tod eintritt. Ja, wenn es niemanden gäbe, der das macht und der nicht vorgesorgt hat zum Beispiel, oder was oft passieren kann, obdachlose Leute, die niemanden mehr haben und man findet irgendwo einen verstorbenen Obdachlosen, dann ist immer die Gemeinde zuständig für die Bestattung, wo der Tod eingetreten ist. Nicht, wo der gemeldet ist. Nicht, wo der daheim ist, sondern wo der Tod eingetreten ist. Und so ist das mit dieser Bestattungspflicht grob geregelt. Ja, das, also irgendwer hat immer die Pflicht.
Moment, es geht ohne Mikro nicht. Dürfen wir schon die nächste Frage nehmen oder ist das eine Ergänzung?
Die Kamera hat nicht gehört, oder wie?
Ja, nein, das wird nicht aufgenommen.
Ach so.
Okay. Nicht. Doch, das wird, wenn ohne Mikro
bitte. Genau.
Sollte diese Bestattungspflicht auch eine bescheidene Verabschiedungsfeierlichkeit enthalten?
Ja gut, das sind 2 verschiedene Dimensionen. Ne? Also die Bestattungspflicht ist einmal rein die gesetzliche Sache, dass ich sage, okay, jetzt ist meine Mutter verstorben und ich bin der einzige Sohn, habe ich Bestattungspflicht. Okay? Was Sie meinen, ist ja dann mehr, eine moralisch-ethische Frage. Ne? Also das kann man gesetzlich nicht verordnen. Ne? Gesetzlich ist es nicht verordnet. Es steht nicht drin, die Angehörigen müssen dann eine schöne Trauerfeier machen mit Musik und Pfarrer. Das steht nirgends. Ne? Sondern es... Ja, üblich ist es. Ja, üblich ist es. Ja, freilich. Es wird auch so gemacht, wenn wir gerade in einer Landeshauptstadt, hat man die Situation durchaus, was ich erst gerade gesagt habe, man findet einen verstorbenen Obdachlosen vielleicht, der hat keine Angehörigen, niemand, kein Menschen weit und breit, dann tritt eben dieses Fürsorgebegräbnis auf den Plan und das ist ein ganz ein schönes, normales Bestattung mit einem ganz schönen Eichensarg, normalen, gibt sogar ein kleines Gesteck drauf, der Pfarrer und wir Bestatter. Und da ist wirklich genau so eine Aussegnungsfeier gemacht, und es sind jetzt natürlich keine Reden oder keine Lebensläufe erzählt worden, aber es wird ganz klar rituell so gemacht, wie, ganz egal, ob da jetzt keiner ist oder 50 Leute wären, genauso haben wir das gemacht. Ja, wo dann nur wir vier Bestatter mit dem Pfarrer dann den Sarg von der Leichenhalle ausziehen am Friedhof und versenkt haben und Rosen nachgeschmissen haben und so weiter. Also es wird ganz normal so gemacht worden. Ja. Das sind ethische Fragen, ne, natürlich. Ja.
Nächste Frage.
Ja, ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Die Anmerkung. Der lustigste Satz des Kepler-Salons steht in dem Flyer. Er absolvierte eine Ausbildung zum alten Fachbetreuer an der Landeskinderklinik
Linz. Ach so, ja. Ja, dann muss ich aufklären. Ja. Die haben das damals einfach von meiner Homepage abgeschrieben, die Kepler Salon Leute, und nie wieder geändert, wie Sie sehen, weil da steht noch drin, dass ich noch an der DIS arbeite oder so. Da müsst ihr mit Herrn Travöger gleich, wo ist er denn?
Also alte Kinder.
Genau. Nein, das war so, damals, das klingt, das war jetzt zu alt, war das so, dass wir alten Fachbetreuer werden hat können, hat man zuerst den Pflegehilfe-Lehrgang machen müssen, und dann die Aufschulung zu dieser alten Fachbetreuung. Und der Pflegehilfe-Lehrgang ist eine ganz normale Sache. In jedem Krankenhaus, fast in jeder Krankenpflegeschule wird die angeboten. Das ist eine allgemeine Krankenpflegeausbildung, also die untere Stufe sozusagen vor den Diplomkräften. Und das habe ich gemacht und darauf steht das da drin. Ja. Aber Sie haben recht, ja, das kommt super. Ja.
Und die Frage, was kann konkret mit dem Leichnam zwischen Tod und Begräbnis passieren? Was kann da vorgenommen werden? Kann der kosmetisch verjüngt werden? Ui. Kann der angezogen werden? Was passiert mit dem Schmuck? Man hört ja hier und da verschwindet was.
Ja.
Also
man hört viel.
Ein paar konkrete Angaben, bitte.
Das war jetzt viel. Ja, ist eh gut. Nein, ich bin Bettzeit. Was passiert konkret? Jetzt nochmal, was war nochmal das, was passiert?
Ja, mit dem Leichnam zwischen Tod und Begräbnis passiert.
Ja, genau. Also der ganz normale Ablauf wäre der, ne? Es verstirbt jemand, sagen wir, verstirbt jemand im Krankenhaus, dann sind wir von den Angehörigen beauftragt worden, die sind zu uns gekommen, wir haben schon einmal alles ein wenig besprochen, was, wie, wann. Haben dann den Verstorbenen vom Krankenhaus abgeholt. Meistens haben die Verstorbenen, die Hinterbliebenen schon Gewand, eine Kleidung, das man den Verstorbenen anziehen will, ins Krankenhaus gebracht und dass er vielleicht in der Prosektur angezogen wird oder wir ziehen dann den Verstorbenen an. Wir haben die Verstorbenen dann abgeholt vom Krankenhaus, haben bei uns wieder in den Kühlraum gegeben. Die Hinterbliebenen müssen in diesen Tagen dann auch mal einen Sarg aussuchen, welchen Sarg wollen sie, welche Ausstattung, das wird dann hergerichtet, dann kommt der Verstorbene in diesen Sarg rein, das nennt man dann in der Branche Einsorgen, wird dann in den Sarg gelegt, mit seinem Gewand, was die Angehörigen wollten, wird so weit hergerichtet, dass er halt ansehnlich ist, also frisieren, waschen, also das Gesicht halt sauber machen und so weit halt das notwendig ist. Das, was Sie da ansprechen mit Schmuck, ich meine, da muss ich natürlich immer klar, also kommt da nichts weg, also das, so, wissen Sie, was ich meine? Ich sage jetzt nicht, ja, das kann schon passieren. Ne? Diese Dinge laufen meistens so ab, dass in der Prosektur, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Krankenhaus bleiben, dass der das in der Prosektur schon übernimmt, die Uhr, das Kegel, den Ring, in einen Sackerl gibt, auf einen Zettel schreibt, was er alles entnommen hat. Wir bestätigen ihm diese Entgegennahme, dass wir das entgegengenommen haben. Und wir, wenn sie nicht die Angehörigen schon vom Krankenhaus selber mitgenommen haben, und wir geben das dann den Angehörigen zurück, beziehungsweise wollen ja viele Leute sagen, nein, die Ohrringe hätten wir gern, dass draufbleiben bei der Oma, oder der Ring ist eh klar, oder dass wir ihm sogar die Brühen mitgeben im Sakko oder so. Ja, also das, genau.
Ja, und kosmetische Maßnahmen.
Achso, ja gut, danke. Ja. Ja. Nein, das ist sehr gut, dass das mit, genau. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt verhadelt habe mit der Antwort, weil ich bei dem kosmetisch hängen geblieben bin. Und dabei bin ich froh, dass sie das gefragt haben. Gar nichts. Bei uns ist nichts passiert. Aber es gibt die Tendenz. Es gibt die Tendenz, und ich passe da auf, wie ein Haftelmacher, dass das nicht passiert. Es gibt nämlich die Tendenz aus der Branche ein bisschen, dass man sozusagen sagt, nein, man muss sozusagen eine thanatopraktische Behandlung, also Thanatopraxie, wenn sie das googeln, wenn sie Thanatologe googeln, kommen sie auf deutsche Seiten, wo besteht diese ganze Kosmetik und so weiter, und das nennt man Thanatopraxie-Geschichte anbieten. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass da nicht wieder zu einer überflüssigen Professionalisierungswelle kommt, dass man sagt, na, bevor sie Leute leiblich verabschieden vor einem Verstorbenen, muss er hygienisch grundversorgt werden. Und in dieser Thanatopraxie, da gibt es Ausbildungen für Bestatter, ich habe mir eine besucht, und ich sage Ihnen jetzt da nicht, was eine hygienische Grundversorgung am Leichnam ist. Ja? Sage ich Ihnen jetzt nicht. Ja? Weil sie sonst schlecht schlafen. Ja? Und das sind Maßnahmen am toten Körper, wo ich das tate bei meiner Oma oder bei meiner Mutter nicht einmal in 1000 Jahren. Aber es gibt da durchaus gibt es die Tendenz, dass man sagt, man muss sozusagen den Hinterbliebenen, den Verstorbenen entziehen, hygienisch grundversorgen, dass sie nachher umso näher bei ihm sein können. Und da bin ich ganz scharf, dass das ja nicht passiert, weil ein Verstorbener ist ein Verstorbener und ein Verstorbener schaut halt auch so aus, wie er ausschaut. Ja, ein Verstorbener hat halt keine rosigen Wangen, das geht ja dann schon so weit, das kann ich Ihnen erzählen, das ist harmlos, da können Sie schlafen deswegen, dass man vielleicht ein bisschen das Gesicht pudert und vielleicht sogar ein bisschen mit rosigen Wangen. Und jetzt sind wir aber da ganz stark dabei, dass wir sagen, es geht um das Begreifen des Todes, um das leiblich sich verabschieden. Und da geht es ja ums Begreifen im doppelten Wortsinn, um das Realisieren, dass der geliebte Mensch verstorben ist. Und der Verstorbene hat halt keine rosigen Wangen. Ne? Ein Verstorbener ist halt vielleicht bleich oder schaut halt wechseln aus. Ja? Das ist halt tot. Also wenn man das sozusagen begreifen. Also da bin ich ganz gegen diese überkünstelten Maßnahmen, dass man einen Verstorbenen so weit wieder herrichtet, dass man so, also herrichtet, fest anzieht, frisiert, und wenn es vielleicht um schwerere Verletzungen geht, dass man das verbindet, dass sie die Leute verabschieden können, oder wenn die Verletzungen so dramatisch sind, dass man halt dann diese Körperteile nicht herzahlen kann, wenn das eine wirklich schwere Kopfverletzung ist, dann muss man das halt abdecken, aber trotzdem können die Leute hingehen und die Hände einmal angreifen und da sein und warnen. Also da bin ich mit vielen Kollegen in der Branche überein, es gibt kaum was man Leuten nicht nur ermöglichen kann, was jetzt so Verletzungen betrifft oder so zu umstellen. Aber danke, dass es gehabt
hast. Eine schöne Leiche im engeren.
Schöne Leiche, ja genau. Ja. Man schaut natürlich, dass der Verstorbene schön ausschaut. Also ja. Ne, Sie wissen, was ich meine, frisiert, okay. Anzogen und so weiter. Danke, ja, danke. Danke, okay. Für die Frage. Schauen Sie, mit der habe ich gar nicht gerechnet, mit dieser Thanatopraxie-Frage.
Da und dann nachher da.
Ich habe zwei Fragen. Einmal, ja? Wenn man testamentarisch das Herkunftssystem schon sozusagen herausgehalten hat.
Bitte, aber schon aus?
Herausgehalten hat. Ich weiß nicht, wie man es anders formuliert. Ja. Auf alle Fälle, Sie haben ja vorhin gesagt, dass sozusagen die engsten Angehörigen, Familie etc., den Leichnam beerdigen soll, wenn man es testamentarisch schon, sage ich, rausnimmt. Mhm. Wer ist dann dafür zuständig? Und das andere ist, was gehört zu einer Bestattung grundsätzlich und was sind so diese Feinheiten, Zusatzkosten etc.? Und Sie haben eben gesagt, es gibt Eichensärge, ich kenne auch, dass es Kiefersärge gibt.
Ne? Naja, klar, gibt es.
Nee, ich sage es nur, was kostet so in etwa, wird mich jetzt einfach bestattungsmäßig circa die Beerdigung. Okay, ja. Danke.
Danke, ja. Also vorhin angefangen beim Raushalten, Testament ist ein Problem, weil bis Testament eröffnet wird, sind Monate oder Wochen vergangen. Ja, also wenn das Testament beim Notar liegt, ne, dann das kommt erst auf, wenn da ist schon viel Zeit vergangen. Da bin ich kein Jurist. Also wenn Sie meinen, wer ist zuständig, wenn Sie die nächsten Angehörigen außerholen wollen, oder wie? Naja, da können Sie sagen, entweder Sie schreiben was, dass Sie sagen, okay, ich hab da das Geld, und oder Sie bestimmen schon zu Lebzeiten wein und sagen, weiß nicht, haben Sie eine Nachbarin, eine gute Freundin, sagst du, wenn ich mal stirb, will ich, dass du das machst. Für uns bestattet ist das ja völlig egal. Für uns ist der Auftraggeber, der kommt. Der kommt und sagt, ich bin die Witwe, ich bin die Schwester, ich bin die, und die zu uns kommt und die uns beauftragt mit dieser Geschichte, das ist unsere Auftraggeberin. Und zu den anderen Sachen, das ist ganz schwierig zum sagen, also Särge gibt's, ja, weiß ich nicht, was Fichte, Kiefer, Eiche, weiß ich nicht, so heimische Hölzer wahrscheinlich. Und zu den Kosten, boah, da ist gescheit, dass ich laden ihn einmal wirklich da einen örtlichen Bestatter ein. Warum sage ich das? Weil das von Gemeinde zu Gemeinde, von Landeshauptstadt zu Landeshauptstadt um hunderte Euro oder mehr, tausende ist zu viel, aber variieren kann, weil das abhängt von so vielen Faktoren, die Leute glauben, der Bestatter kostet ist, das stimmt ja zum Teil nicht, der Bestatter ist ja nur Durchgangsposten, sie haben da drin die Friedhofsgebühren, Grab öffnen, Grab schließen vom Magistrat, die Totenbeschau vom Krankenhaus, die 3 Tage Kühlraumgebühr oder 2 Tage von der Pathologie vom LKH. Sie kennen schon alleine bei den Friedhofsgebühren, kann das jetzt Hausnummer schwanken von, weiß ich nicht, Ortsfriedhof in Kirchbotschen kostet es 400 und in, weiß ich nicht, in Bichling oder weiß ich nicht, keine Ahnung, kostet es 900. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Also ich sage Ihnen jetzt nur was gleich. Also im letzten Hilfekurs beschäftigen wir uns mit den Dingen nicht. Also jetzt, was ein Begräbnis kostet und was für Särge gibt. Das möchte ich nur zur Aufklärung, weil nicht, dass jetzt sogar ja. Das sind ganz normale Bestatterinformationen, die kriegen Sie überall beim örtlichen Bestatter. Aber danke, ne, ist schon, weiß schon, dass das interessant und ist und beschäftigt. Ja. Danke.
Ja. Ja, ich habe ein bisschen eine theoretischere Frage. Also ich glaube schon, dass in unserer Kultur Tod mehr problematisiert oder wie ein problematischeres Verhältnis zum Tod haben als in anderen Kulturen und es einfach mehr tabuisiert wird. Ich meine, zum Beispiel, wenn jemand stirbt, dann wird man zwar schon zugestanden, dass jetzt überspitzt formuliert 3 Tage Trauer, aber dann habe ich bitte wieder als vollständig funktionierendes Mitglied der Gesellschaft zum Funktionieren. Mhm. Und dadurch kommt es eben einfach zu dieser Tabuisierung. Und ich glaube, dass Leichen, dass irgendwie so eine Leichenangst es gibt, hat mit dieser Tabuisierung zu tun, weil die Leiche ist ja quasi das Zeichen vom Tod, der eigentlich ein total abstraktes, nicht greifbares Phänomen ist. Und ich glaube schon, dass in anderen Kulturen da irgendwo vielleicht ein bisschen gesünder damit umgegangen wird. Ich meine, es gibt extreme Beispiele, wie zum Beispiel in Afrika, dass man wirklich Tote aus den Gräbern holt, wenn Feste gefeiert werden oder was von denen.
Halt ohne Lang wahrscheinlich, ne? Also nicht oft.
Also nein, nicht oft, genau.
Okay, einmal vielleicht.
Genau, oder Mexiko, der Dia de los Muertos. Oder wie gehen wir dann eine Leiche um? In Iran zum Beispiel war es bis Ende der 70er nur gängig, die Leiche zuerst aufzubauen, dann die Leiche auf einen Berg zu bringen, wo dann eben die Vögel kommen sind, und dann nach ein paar Tagen wieder die runter zum Holen und dann noch eine Totenfeier zu machen. Also einfach, dass es viel längere Beschäftigung mit dem Tod gegeben hat. Haben Sie eine Erklärung, warum das bei uns einfach kulturell so ist, dass Tod einfach möglichst schnell abgehandelt wird?
Danke, ja, danke. Die Frage habe ich eigentlich schon gewartet. Ja. Nein, aber okay. Haben wir leicht einen Stress, oder wie?
Nein, haben wir nicht. Ich habe nur geschaut, wer als
nächstes drankommt. Also, jetzt ein bisschen, bin ich froh um diese Frage. Also, ich habe mich jetzt nicht explizit mit anderen Kulturen auseinandergesetzt, dass ich dort gewesen war, dass ich dort mitgeforscht hätte. Aber wir kommen da oft schnell zu schnellen Schlüssen, wenn wir Leute von außen zuschauen, was sie machen. Zum Beispiel, ich kenne das ja, ich habe das ja schon oft gehört, ne, dass man sagt, ja, so wie wir da umgehen, das ist ja neurotisch, nicht woanders wird gefeiert, wenn der stirbt. Da wissen wir aber nicht, was dieses Ritual für einen Sinn hat. Es kann ja genau sein, dass genau diese Ekstase, dieses Feiern sozusagen, das ist sogar anzunehmen, dass das sozusagen ein Versuch ist oder ein Versuch, das zu verwinden mit diesem irdischen Glück sozusagen, zu tun, es war nichts, weil wissen Sie, wenn das wer sagt, ich weiß schon, das betrachtet man dann halt so von der Metaebene und als Kulturtheoretiker vielleicht so irgendwie, aber wieso gängen wir da anders? Vielleicht gängen wir richtiger um, weil vielleicht ist es auch noch klar, wenn sie das 16-jährige Bursleben nimmt, dass das mehr wie schmerzhaft ist und das darf es auch sein und das darf auch lang schmerzhaft sein. Also was die Trauer betrifft. Also man muss aufpassen bei der Beobachtung von so Rituale. Weil das ist genau das Gleiche, was ich ja immer her, dass man sagt, na, früher war das ganz natürlich, was bei uns auch. Da war das ganz natürlich, da war der Verstorbene 3-4 Tage daheim aufgebaut, da war das nicht. Dass der Verstorbene gefährlich sein könnte oder giftig sein könnte, dass man sich anstecken könnte mit dem Leichengift, was wir heute haben, das kommt genau aus dem Volksglauben. Ich habe hunderte Omas schon getroffen, die mir gesagt haben, wie ich damals ein junges Dirndl war, und wie Thomas gestorben ist, nein, und damals war es so, daheim aufbauen, waschen und so weiter. Und ich hätte halt auch das so gern braucht für meine Trauer, dass ich es noch mehr angreifen kann und da mithelfen kann beim Waschen, beim Anziehen. Aber wir haben es nicht lassen, die anderen Frauen im Haus, weil sie war schwanger. Und damals hat es geheißen, eine Schwangere, die auf den Toten angreifen, schon gar nicht, geschweige denn anschauen, weil es ist fürs Kind gefährlich. Und solche und auch ganz viele Rituale, die es damals um einen Verstorbenen gegeben hat, haben auch den Sinn gehabt, neben einem trauerpsychologischen Sinn, haben auch ganz klar den Sinn gehabt, um vor diesem Verstorbenen sozusagen, also um sozusagen sich zu distanzieren und um den Verstorbenen auch nicht zu erzürnen. Ja? Weil der Verstorbene ist immer schon irgendwie als gefährlich erlebt worden. Ja? Im Volksglauben war die Zeit vom Eintritt des Todes bis zur Bestattung immer schon eine gefährliche Zeit, die sogenannte Schleusenzeit. Da ist der Verstorbene zwar tot, aber irgendwie auch noch da. Und der kann auch ungut werden. Und ganz viele Rituale von früher bedienen genau das. Was ich auch dazu noch sagen möchte, ist, dass man das oft nicht wissen, wie man von außen das sieht. Ich sehe von außen Leute feiern um diesen Toten und das schaut lustig aus oder das schaut irgendwie ganz anders aus wie bei uns und sagt man, die greift sogar hin und dann. Wir wissen aber nicht, was sozusagen die Intention dahinter ist. Weil man würde es wissen, wenn man zu diesen Leuten sagt, tat das einmal nicht. Macht das Ritual nicht, sondern anders. Was befürchten sie dann, was passiert dann? Was passiert trauerpsychologisch, was passiert sozusagen auch, was diesen toten Körper betrifft. Ich führe das ein bisschen aus, weil es vielleicht noch nicht klar ist, was ich mit dieser Dimension, mit dieser dass der Verstorbene, der tote Körper als gefährlich erlebt wird. Nicht wenig Leid. In unserer gegenwärtigen Kultur wird der Leichnam gerade gegenwärtig, wo wir so ein wenig verrationalisiert sind, biologisch-medizinisch für gefährlich. Mythos Leichengift. Dass es ein Leichengift gäbe, hält sich hartnäckig. Selbst Bestatter haben mir gesagt, dass es ein Leichengift gibt. Überall, wo bei uns Leiche auftaucht, überbordende Hygiene, mehr wie zuerst. Und nicht wenig Berufsleute oder selbst eigene Angehörige erleben das. Ich habe genug Verstorbene daheim angeholt, wo die Leute, die Oma, jahrelang daheim gepflegt haben, und sie es nicht mehr berührt haben, wie es gestorben war, ab dem Moment, bis wir gekommen sind, weil sie Angst gehabt haben, ist das irgendwie giftig, darf man da jetzt noch ein Puzzle geben oder ist da was? Ja, die eigene Oma. Ja. Und ich triff ganz viele Berufsleute, auch die sagen, wenn sie einen toten Körper berühren, trotz Handschuhe haben sie nachher so das Gefühl, sie möchten sich zehnmal mehr die Hände desinfizieren. Und das ist heute so eher auf diese Dimension. Aber dass der Leichnam gefährlich ist, na, wir erleben den Leichnam sofort, auch in einer ganz anderen Dimension ist gefährlich, nämlich in dieser Dimension des Unheimlichen, des Gruselns, des Grauens, des Horrors. Da braucht es nicht viel. Ja? Und nicht wenige Berufsleute sagen mir zum Beispiel auch, die sagen, ja, wenn man da einen Verstorbenen waschen im Altenheim oder anziehen, ne, und so, sagt oft der Pflegekraft, ja, ist auch interessant, wenn man Pflegekräfte fragt, sie gehen immer nur mal sanfter mit dem Verstorbenen um wie mit dem Lebenden. Und da sagen nicht wenig Leute, das sagen, naja, wenn wir da so waschen und anziehen, bin ich schon ein wenig angespannt, ehrlich gesagt, ich habe schon ein wenig Angst, dass der plötzlich hergreift. Weil, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ja. Aber sehen Sie, wie Sie gespannt sind. Und, jetzt lachen Sie, oder jetzt sagen Sie vielleicht gleich so ein Blödsinn. Diese Dimension ist sofort da. Und diese Dimension kennen selbst Berufsleute, die Jahrzehnte nichts anderes machen. Mir hat der Prosekturgehilfe, der seit 25 Jahren das macht, was ich erst erzählt habe. Der für den Pathologen, das Hirn, Leber und so. Und nach außen, ein wilder Hund, Und der hat mir gesagt, sagt das ehrlich. Wenn ich da oft obduziere im Raum herin, und er hat ein paar Kühlräume, wo er ein paar Kühlfächer, wo er ein paar Verstorbene einkühlen kann, und es kann nicht öfter sein, dass er mehr Verstorbene da hat, als was er einkühlen kann. Und jetzt lässt er halt manche Verstorbenen, die er zu viel hat, in dem Obduktionsraum liegen, da bei ihm, ja, und sagt, ich sag da ehrlich, ne, wenn ich da arbeite und tue, und da hinten liegen noch zwei, Ja, ich schaue über mich um, ne? Hat er gesagt. Ja, ich schaue über mich um. Also diese Dimension ist ganz schnell da. Und nur um das abzukürzen, das Leichentabu, da haben Sie, habe ich ja Sie zuerst schon beobachtet, wie gesagt, ob das Leichentabu ist über die Kulturen hinweg, dürfte es da sein und wirksam hat die Dame zweifelt. Es ist fast, ich bin mir fast sicher, dass man in jeder Kultur sozusagen das Leichentabu ist in erster Linie ein Berührungsverbot. Und was bei dem Tabubegriff, bei dem Leichentabubegriff so schön ist, ist, dass er ja ambivalent ist. Zweiwertig. Ambivalent, zweiwertig. Das meint einerseits unrein gefährlich, andererseits heilig geweiht. Und genau das erleben wir dem Verstorbenen gegenüber. Heilig geweiht, und das kann aber auch sofort kippen in die andere Dimension, die wir jetzt da so besprochen haben. Da braucht es nicht viel. Dieses Unheimliche. Da kann man her vielleicht in manche Köpfe da herin, das sagen, na geh, Blödsinn, ich fürchte keinen Verstorbenen. Meine Oma hat immer gesagt, ne, vor dem Verstorbenen brauchst du nicht fürchten, vor den Lebenden musst du fürchten. Ja? Na, pass uns auf. Um Ihnen das zu verdeutlichen, was ich da meine und wie stark das in uns sitzt. Es hat in Oberösterreich ein Krankenhaus gegeben. Wir haben uns ja heute nicht da beschäftigt, wir würden sonst beschäftigen im Seminar oder so mit dem Scheintod. Ne? Sie wissen, dass früher diese Scheintodfälle extrem hoch waren, weil früher Laien den Tod festgestellt haben und das ist halt oft schief gegangen. Die Maria Theresia hat dann die Totenbeschau eingeführt und die Gerichtsmedizin und Pathologen sagen heute, den Begriff Scheintod kann man streichen. Gibt's nicht mehr. Und Sie kennen von damals die Mythen und die Geschichten, ne? Und auch die damaligen Sicherungseinrichtungen, dass man damals vielleicht wirklich den Verstorbenen in der Leichenhalle ein Schnierl um den Finger gebunden hat, mit einer Glocke verbunden, ne? Dass er leiten kann, falls er munter wird, oder Leute haben sich ja so eine Art Fanfare mit eingraben lassen ins Grab, das blasen können. Heute kommt man Handy mitgeben, ne? Ein paar Tage geht der Akku, ne? Aber Sie kennen Ihnen das, wenn Sie einmal nach Wien kommen, ins Bestattermuseum gehen, da können Sie solche Skurrilitäten anschauen. Es hat bis über das Jahr 2000 in Oberösterreich ein Krankenhaus gegeben. Die haben alle Verstorbenen, die sie ins Leichenkammer gebracht haben, haben sie einer Patientenglocken dazugelegt. Also Sie kennen das vom Krankenhaus. Wenn Sie jetzt die Patientin sind oder der Patient, dann haben Sie die Glocken aus der Schwester leiten können. Sowas. Und das schaut erst einmal gar nicht so unlustig aus. Vielleicht, wenn wir jetzt da in den Kühlraum gehen, da liegen 6 Verstorbene und jeder hat eine Patientenglocken zwischen die Händen. Statt ein Rosenkranz quasi. Und das war ein sehr skurriles Bild. Ne? Dann sage ich zu der Schwester, das war Geistliche, sage ich sie, wo leidet denn da, wenn der drucken darf? Ne? Weil ich meine, dieses Leichenkammerl ist ja nicht, ist ja auf kein Dienstzimmer, da ist ja weit und breit nichts, das ist irgendwo angelegen im Keller, irgendwo, ne, das ist, muss ja, wo geht denn das hin? Dann hat sie gesagt, ja, beim Portier. Und jetzt, jetzt passen Sie schnell auf, nochmal. Kurzes Gedankenexperiment, von wegen, Tode brauchst nicht fürchten, Lebende musst fürchten. Jetzt sind wir mal alle Nachportiere, Nachportier. Du sitzt Mutter so alleine um 3 in der Nacht in der Portierloge und jetzt läuft da. Ja? Da geht keiner von uns, steckt keiner von uns auf und sagt, na, muss ich mich abschauen. Ja? Da geht keiner von uns ab, sicher nicht alleine, ja? Wenn es dir nicht vorher schon vom Sessel haut. Aber das ist sozusagen diese phänomenologische, psychologische Dimension, dass dieser tote Körper in einem ganz außerweltlichen Sinne als gefährlich erlebt wird. Dahinter steckt immer schon die Idee, dass der Verstorbene irgendwann mitnehmen konnte in die neue Existenz. Dass man sich mit diesem Tod irgendwie anstecken könnte, Leichengift, dass man der holen konnte, dass man der nehmen konnte. Das ist auch ganz interessant, wann Berufskräfte das ein bisschen verfolgt, gerade wenn sie einen Schirchen, ich sag's jetzt so, einen nicht schönen Todesfall gesehen haben oder dazugekommen sind, dass das Bild oft verfolgt und immer von hinten. Leute haben immer das Gefühl, dass der hinter mir ist. Dann, Wochen, Tage später, Pflegekraft hat einmal einen verstorbenen Mann gefunden, der ist am Klo verstorben und ist so gesessen und hat irgendwie ganz ein schierches, wenn ich so sagen darf, ein verzerrtes, das war ganz schräg, die Augen offen gehabt. Und sie hat gesagt, sie hat immer, Wochen später beim Autofahren in der Nacht, so eine Angst gehabt, und sie in den Rückspiegel geschaut, dass der da hinten sitzt, dass das Gesicht sieht im Rückspiegel. Und das erleben ganz viele Leute immer von hinten, vom Nacken her, von hinten kommend. Manche Pflegekräfte haben gesagt, wenn sie alleine in den Kühlraum gehen sie rückwärts wieder raus. Dass deine Rücken nicht zutrauen müssen. Also es hat immer was von hinten nehmen. Und da kommt man jetzt, ich muss jetzt aufhören, weil da kommt man an so einen Tag beschäftigen, aber zu dem nochmal zurück, also dass diese Wahrnehmung, diese Leichentabu-Idee, das dürft Ethnologen, so sagen ja oder gehen davon aus, dass diese Tabubelegung, ja, und dass Tabu-Vorschriften ja viel öder sind als wie Gesetzeskodexes oder Normen, die man entwickelt hat, sondern in der Menschheitsgeschichte ganz weit zurückgreifen. Also es dürften uralte menschheitsgeschichtliche Erbschaften sein, die wir da entfinden können. Ne? Das ist so kurz das. Und ich bezweifle, dass das woanders nicht so war. Und ich sage auch nicht, wie wir jetzt die Homepage gestaltet haben, hat meine Grafikerin gleich einmal vorauseilend ein wenig was getextet und schreibt an einer Stelle, ja, das gesellschaftliche Tabuthema Tod und Brian, bla bla bla. Und ich habe gesagt, tu das weg, weil ich gar nicht einmal sage, ich stoße nicht in das Horn von vielen, sagen, ja, der Tod ist ja so ein Tabu bei uns und ich bin jetzt der Kämpfer gegen dieses Tabu. Das erlebe ich gar nicht so. Ich halte Abendvorträge in gesunde Gemeinden, da sind 300 Leute da. Ja. Meine Seminare sind Gott sei Dank heillos ausgebucht, diese an der Seite der Toten. Also das Bedürfnis, sich mit dem zu beschäftigen, ist sogar ganz groß. Also ich sehe da nicht so viel. Den Umgang, den wir heute oder hegen und pflegen, ist sicher geschuldet. Das ist halt eine Folge sozusagen dieser Zivilisationsentwicklung, wo wir gerade sind, so gehen wir halt gerade damit um, dass wir das nicht mehr so eher da haben. Es ist auch so, dass wir das noch nie in der Menschheitsgeschichte gehabt haben, dass wir statistische Lebenserwartung haben, dass die Leute alt sterben, im hohen Alter sterben, ja, dass die Leute nicht mehr daheim sterben, ist auch klar. Es ist der ganze Lebenslauf von uns, ist durchinstitutionalisiert, vom Kindergarten bis zum Altersheim. Es sieht auch niemand einen Kulturverfall, weil Frauen ins Krankenhaus gebären gingen. Das hat man früher auch daheim da. Also, ich bin eher so der Verfechter, dass wir halt beides haben können. Wir müssen wieder ein bisschen mehr Selbstbestimmung. Ja? Aber ich, um das nochmal klarzustellen, ich mache nicht die Seminare, um diesen Leuten zu sagen, geh, diese Angst und Unsicherheiten da im Leichnam, das ist ja völlig irrational, das brauchst du nicht haben. Nein, das ist viel mächtiger wie wir. Der körpergewordene Tod, das höre ich schon auf. Ist es ein bisschen, aber es ist voll interessant, da kommt man lang reden, weil ich möchte nur schnell sagen, die Theorie des Leichentabus, die ich da verwende und die mir das als einzige erklärt, was ich da beobachte, die haben Ethnologen vor 150 Jahren, damals haben die Ethnologen gesagt, bei den Wilden, ne, haben es damals genannt, ne, heute bei den Naturvölkern, entdeckt und beschrieben und der Freud hat's 1905 Totem und Tabu in unserer Zeit übersetzt. Ne. Also das sind schon uralte Geschichten. Ne. Das ist nicht so was. Aber sonst, der Umgang mit dem Tod ist sicher einer, der halt der Ökonomie da zum Opfer gefallen ist. Ne? Also das der Tode konsumiert nicht mehr, das fängt schon beim Sterbenden an. Ne? der konsumiert und das fängt bei alten Leuten an, die sind halt irgendwo, die sind halt eher dann eine Last oder so. So, das ist halt der, weiß ich nicht, die Kapitalismusfolge oder so, ich weiß nicht, das ist sicher schlecht. Ja, das
Moment, bitte. Mikko?
Aber der Herr ist schon, der ist voll warm.
Ja. Sie haben heute mal erwähnt, bei Ihrem Vortrag, dass sich, selbst wenn man das 10, 20, 30 Jahre macht, keine Routine einstellt, was in Bezug mit Toten oder Leichnam in Bezug steht. Jetzt eine persönliche Frage an Sie. Wo gehen denn Sie hin, wenn Sie einmal nicht so gut drauf sind, wenn es Ihnen einmal nicht so gut geht, weil es aus welchen Gründen immer einfach der Tag nicht so läuft, wie Sie das vorstellen. Und erlauben Sie mir noch eine ergänzende Frage dazu. Wenn Sie in einer Partnerschaft leben, wie geht dann Ihre Partnerin damit um, dass Sie ständig mit Leichen zu tun haben?
Mhm. Ja, also da muss ich sagen, eine Routine stellt sich schon ein. Zum Teil. Also eine Routine stellt sich schon ein. Das wird eine Frühroutine sogar. Stellt sich ein. Aber es gibt nicht das sozusagen, dass man, es kann mir keiner sagen, der auch wenn er schon 30 Jahre macht, dass er nicht solche, wie diese Prosekturgehilfe, solche Momente kennt. Mir hat der Bestatter in dritter Generation erzählt, die dritte Generation macht das, tadellos, Routine hat der und alles. Aber er hat gesagt, weißt du, wenn wir auf die Nacht ein Beten haben im Friedhof, ne, so, weiß nicht, sagt man, kennt es ohne den, das Wachten, ne, sagen das Wachten. Und die Leichenhalle steht mitten am Friedhof drin. Da findet das statt. Und wenn das im Winter ist, ist schon finster, wenn das ist. Und er ist immer der Letzte, wenn das fertig ist, muss das alles antragen und zusperren und zusammenräumen. Und er ist immer der Letzte. Und der hat gesagt, ich sage das ganz ehrlich, ich schaue immer, dass ich da nicht alleine bin. Weil wir ja nicht in der Nacht da in der Leichenhalle mal angröbeln will und dann noch durch den Friedhof gehen. Dritte Generation Bestatter. Aber sonst hat er seine Routine natürlich.
Aber wo gehen Sie hin, ja, wenn Sie noch nicht?
Ja, also ich habe es ja ein wenig leichter, da ich sagen, vielleicht wie andere Berufskollegen, weil mir der Zugang zu einer Psychotherapie oder einer Supervision nichts Fremdes ist oder nichts Außergewöhnliches, sondern wie wenn ich zum Hausarzt gegangen gehe, zu einer Psychotherapeutin, das dann vielleicht Kollegen weniger oder weil sie auch keinen Bedarf sehen vielleicht, aber eine Routine stellt sich schon ein, ne? Eine Routine stellt sich schon ein. Der klassisch Verstorbene. Aber es bleiben so Sachen hängen. Ich meine ja zum Beispiel so phänomenologische Dinge, ne, so wie das Berühren, die Angst, dass der vielleicht hergreift, so diese Dinge, ein wenig das Gefühl, dass man sich da lieber ziemlich mehr die Hände desinfizieren möchte. Und das ist ja nicht jeden Tag gleich. Ich habe Tage gekannt, da habe ich ganz stark das Gefühl gehabt, nach jeder Berührung, nach jedem Umgang mit einem Verstand, wie das gewandelt wird, und manchen Tagen war gar nichts. Ich bin in manchen Nächten alleine durch den Kühlraum gehatscht bei uns, ohne mir was zu denken, und in manchen Nächten war klar, ich gehe halt nicht durch. Und das ist die Dimension. Aber das, was Sie, glaube ich, auch meinen, ist diese schierchen Bilder, die man sehen muss, von verstümmelten Leichen, von vielleicht Zugleiche oder verbrennt oder was es durch so Todesorten gibt, vollkommen klar. Da stellt sich auch zum Teil eine Routine ein, ein bisschen eine, weil man natürlich schon ein bisschen Habituation oder Erfahrung kann ein bisschen schützen. Ne? Wenn ich jetzt angreifen würde und es heißt, wenn die Polizei anruft, dass sie selbst mehr davor im Zug, dann weiß ich schon ungefähr, wie das ausschauen kann. Ne? Und das schützt schon natürlich ein bisschen. Aber mit was man in der Branche lebt oder auch leben muss, und das sagen die auch ganz klar, da haben sie einen guten Zugang, die sagen, wenn du heute einen Verstorbenen nachholst, der vielleicht schon 3 Monate im Wohnzimmer gelegen ist und die Geruchsbildung kannst nicht an dich heranlassen, das geht nicht. Und da sagen die ganz klar, den Geruch hast du die nächsten 2-3 Wochen mit. Weil den bringst du nicht mehr raus. Das ist mir auch passiert, dass man nach so einer vielleicht geruchsintensiven Einsatz 3 Tage später sitzt beim Mittagessen und kaust den Schnitzel und plötzlich hast du den Geruch in die Nase.
Meine Zusatzfrage, wie geht dann Ihre Partnerin oder Ihr
Partner? Ja, nein, das ist ganz normal. Ich meine, das war nie ein Thema. Ne? Also, ich habe ja viele Bestatter interviewt und das ist bei vielen Bestattern war das ein Problem. Dass Partnerinnen nicht zurechtkommen sind damit, dass die das auf einmal nicht mehr wollen haben, nicht mehr Kinder haben mit der Geschichte, wenn der in der Nacht aufsteht und holt, ne, so Bereitschaftsdienste in der Nacht, da ist man ja dann daheim und dann fährt der halt um 2 in der Nacht weg und kommt 2 Stunden später wieder und und das ist auch ganz interessant, ne, weil was da mitschwingt auch in der Wahrnehmung von dem Herrn ganz richtig ist, diese Idee des Leichentabus, ne, der Leichnam unterliegt einem Tabu, der Leichter, das Berühren von dem Leichnam kann gefährlich sein, die Idee dahinter ist die, was könnte man sich mit diesem Tod anstecken, und wenn ich mich mit dem anstecken kann, kann ich das ja auch übertragen. Ne. Und das ist jetzt noch eine kleine Geschichte, wie ich heute schon gesagt habe, uns haben Pflegekräfte die Hand nicht gegeben, ne, zur Begrüßung, ne, so quasi nach, was sie jetzt angreift. Aber da kommt man lang durch, ja, das ist interessant. Aber so, also Psychotherapie oder Supervision in Anspruch nehmen, sonst dann das. Belastend sind ja dann die Kombination mit Emotionen von Hinterbliebenen. Ne? Das ist dann viel belastender. Also die mit Hinterbliebenen diese Emotionen mit aushalten müssen, das genau, wenn Kinder verstorben sind und da mit der Mutter du am offenen Sarg bist und in diesen Tagen auch ganz ein enger Ansprechpartner bist. Klar, ja. Mhm. Danke.
Okay, es sind noch 2 Fragen. Ich glaube, die nehmen wir noch. Da eine und dann eine noch.
Nein, es ist mir jetzt gerade irgendwie so gekommen, auch bei dieser letzten Beschreibung, dass das nicht jedes Mal gleich ist, wenn ich da durchgehe, durch die Leichenhalle, wie ich mich dann fühle. Nicht unbedingt nur von einem selber abhängt, sondern das ist ja nicht nur der Leichnam, sondern das ist eben auch eine Energie, die mit der ganzen Situation rundherum im Raum, in eine gewisse Zeit. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wo halt normalerweise viel zu wenig Sensibilität ist in diese Richtung. Also darum ist es ja auch so wichtig, diese Kurse zu machen. Ich glaube, dass diese Unsicherheit in der Begegnung, sie tun das ja, das sogar unterstützen und sagen, das passt, damit zu tun hat, dass man mit Dingen zu tun hat, mit denen man einfach nicht vertraut ist. Ja, okay. Nämlich auch die gleichen Kriterien gelten eigentlich während des Lebens ja auch. Mhm. Und man ist während des Lebens auch nicht vertraut. Weil alles fühlt schnell und fühlt dicht und fühlt laut. Mhm. Und dann ist es halt plötzlich anders. Mhm. Aber das ist ja unterschiedlich. Selbst wenn die Leiche nicht verletzt ist, kann ja sein, dass große Verletzungen im Feld sind.
Ja, ja. Genau.
Und diese Dinge, das wusste ich jetzt einfach, weil sie das gerade bei mir geklärt hat.
Ja. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied, wo man Verstorbenen begegnet. Ist das im häuslichen Bereich, ist das im Altenheim oder ist das bei uns? Ne, weil wenn es diese Orte, wo Verstorbene an sich die meiste Zeit verbringen, diese Orte sind weitgehend energielos, die sind relativ banal. Ne? Das sind kalte, klare Orte, das hat was von einer irrsinnigen Banalität und einer irrsinnigen, das ist dann quasi, das bleibt über, ne? So irgendwie. Ne? Also da ist vorher noch der schön gestaltete Raum im Altenheim, vielleicht mit Kerzen und Blumen, und dann in dieser Funktionalität des Raumes da in so einem Kühlraum und Produktionsraum.
Okay, eine letzte Frage.
Ja, es ist ja offensichtlich so, dass in allen Kulturen das üblich ist, dass man jemanden bestattet. Mhm. Wieso ist das eigentlich so? Ich habe einmal gelesen, das hängt damit zusammen, dass man sozusagen die Idee der Seele, also dass sozusagen wie die Idee aufkommen ist, dass die Menschen eine Seele haben, dass das mit der Bestattung verbunden worden ist, da würde mich interessieren, wie Sie das sehen, weil man könnte da jemanden auch liegen lassen, einfach irgendwas auch nicht tun, das tut man ja nicht. Und die andere Sache ist, ich kann mich erinnern, bei der Geschichte von der Hildegard von Bingen gibt es da so einen Vorfall, wo sie jemanden bestattet, sie hat jemanden bestatten lassen, der sozusagen ausgeschlossen worden ist und wo verbotet wurde, ihn zu bestatten. Was ist das dann sozusagen? Dieses Verbot, jemanden zu bestatten.
Ja, ich weiß schon. Also jetzt vielleicht fangen wir beim letzten an, weil das geht am schnelleren, glaube ich, obwohl ich mich da sicher nicht gut genug auskenne, aber man ist damals davon ausgegangen, dass man zum Beispiel beim Bestraften, indem man nicht bestattet, vielleicht nicht, also quasi straft, es hat damals auch postmortale Strafen gegeben, dass man Leute verurteilt hat, die schon tot waren, wieder ausgraben hat und hingerichtet hat quasi und wieder eingraben hat, also postmortale Strafen, das hat es gegeben, im 17., 16., 17. Jahrhundert war sowas da auch bei uns denkbar. Das andere, was gesagt haben, naja, das kommt mit vielen Brillen betrachten, ne? Warum bestatten? Also, wenn man meinem Steckenpferd wieder ein wenig nachhängen will, der Leichentabu-Theorie und so weiter, und das, dann ist es klar, dass wir Lebenden müssen sozusagen, das ist ja das Gefühl irgendwie, die Verstorbenen ganz klar sozusagen in ein Reich verweisen, weil dieses Chaos des Todes unseren Kosmos da irritiert und stört. Und wann erst der Verstorbene muss sozusagen aus dem Bereich der Lebenden hinaus expeditiert werden. Ne? Und umgekehrt hätte es natürlich auch durchaus hygienische Gründe, ne? Also dass man sagt, okay, das ist jetzt auch unangenehm, ne? Also da bilden sich Gerüche da und so weiter. Vielleicht mache ich mich da unbeliebt, aber Gesundheit, aber religiöse Rituale sind wahrscheinlich erst an zweiter Stelle gekommen. Die primäre Geschichte, Bestattung und wie und welche, sind klimatische Bedingungen. Und um diese klimatischen Bedingungen hat man dann vielleicht vermutlich, also da machen wir unbeliebt, aber dann ideologische, religiöse Theorien herumgebaut. Ne? So wie dann, Sie haben das Beispiel gebracht mit den Vögeln. Man legt den Verstorbenen bei Permafrostböden, wo es kein Holz gibt, in Bhutan oder so weiter, gibt es dann diese Türme, wo man die Verstorbenen hinlegt und die Vögel holen sie die. Und diese Vögel sind natürlich religiös stark aufgeladen. Ne? Dann, klarerweise. Also, aber warum bestatten? Würde ich sagen, bestimmt, wir finden das schon immer, also die Menschheit hat scheinbar schon immer ihren Verstorbenen bestattet. Und irgendwie dürfte es vielleicht auch schon so ein Grundgefühl sein, dass man den Verstorbenen, sozusagen, man muss den klar trennen aus dieser Welt, aus der Welt der Lebenden, weil das wäre zu großes Chaos, sozusagen das Chaos des Todes, das da den Kosmos der Lebenden, ja, bedroht. War ein Stück weit, ne?
Okay. Ich würde es jetzt gern beenden. Ich möchte darauf hinweisen, die Bar ist noch bis 22 Uhr offen. Das heißt, es gibt jederzeit die Möglichkeit, ein bisschen bleiben, ein bisschen weiterreden. Du bleibst ein bisschen da,
ja, nehme
ich an. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, die nächsten Veranstaltungen im Kepler Salon am Montag, den 30. Oktober, mit dem Herzen atmen, mit Arnold Metzner, Theologe und Psychotherapeut. Am Montag, den 6. November, Kepler Salon Exkursion, unterwegs mit Hubert Nitsch, Diözesan Konservator und Kunstreferent. Genau, in diesem Zusammenhang möchte ich auch noch darauf hinweisen, einmal im Monat findet im Kepler Salon ein Death Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen. Ich glaube am 20. November, ich sollte es eigentlich auswendig wissen, aber ich weiß es nicht, steht auf jeden Fall im Programm. Das ist ein ganz anderes Gespräch, wie wir gesehen haben, es gibt unendlich viel zu diskutieren. Da haben wir keine Vortragenden, sondern das ist einfach ein Austausch. Kuchen ist jederzeit willkommen. Wer einen Kuchen mitbringen will, bitte sehr. Und ansonsten einfach kommen und am Gespräch teilnehmen. Gut. Programm liegt auf. Newsletter, Mitglied im Kepler Salon Freundeskreis. Die Listen liegen hinten auf. Und danke fürs Kommen. Danke fürs Mitdenken, Mitreden, Mitdiskutieren und danke dir, Martin.
Für danke auch. Die viele danke, herzlich. Danke, danke. Danke. Danke.